Hallo, ihr könnt gerne schon Jesaja 9 aufschlagen, da geht's ja weiter. Helmut, bei dir muss ich mich bedanken. Der Helmut hat so gut aufgepasst in irgendeiner der Predigten, ich glaube letztes Jahr, dass er mich jedes Mal wieder erinnert an Papa Hand, als ich erzählt habe vom Hans Michel, der Angst hat im dunklen Keller und dann immer so macht und sagt Papa Hand und dann fühlt er sich wieder sicher. Und ja, letzte Woche war ich auch wieder im Keller mit ihm. Ich habe Heizöltank, habe ich gemessen, wie viel drin ist. Da höre ich einen Juchzer der Freude und des Verlockens, sehe einen kleinen Blitz vorbeischießen und denke mir, das war nicht der Hans Michel. Die Annelie, ohne nach meiner Hand zu fragen, rast in die Dunkelheit. Bis ich mein Werkzeug weggelegt habe, war sie schon an der nächsten Kellertreppe, wo es richtig dunkel ist. Die ist da irgendwie ganz anders. Also, ohne die Hand des Vaters in die Dunkelheit zu rennen, ist ja leider nicht nur so eine Geschichte bei Kindern, kommt ja auch bei Erwachsenen und Gott vor oder bei Völkern und Gott, dass man Gott seine Sache machen lässt und man rennt lieber schon mal weiter. Und genau darum geht es in diesem Text, das ist ein ernstes Thema. Und ich habe mich bis jetzt etwas schwer getan mit diesem Jesaja, weil das irgendwie so viele verschiedene Namen und Völker sind. Vielleicht ging das euch ja ähnlich. Hast du da ein Bild? Und ich dachte zum Einstieg vielleicht hier nochmal ein paar geschichtliche Hintergründe, einfach mal mit einer Karte, damit wir ein bisschen drin sind in dieser Geschichte, was da so los ist in der Weltgeschichte. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, nee, ich habe ihn wieder ausgeschaltet. Danke. Genau, ihr seht hier mal die Karte. Wir haben hier einmal in Blau, das ist das Nordreich Israel. Ihr seht hier in Türkis das Südreich Juda. Die zusammen waren früher das Großreich von König David, König Salomo, bis es danach geteilt wurde in ein Nord- und ein Südreich. Das Ganze ist so eingezwickt, diese Streifenküste hier zwischen hier unten dem Großreich Ägypten und was man nicht sieht hinter dem Roten, das ist Syrien, in der Bibel Aram genannt. Dahinter, da liegen die Großreiche, die später Bedeutung haben, Assyrien. Die Syrer wohl und die Assyrer sind die, die dagegen sind, die liegen da dahinter. Ihr seht hier in Türkis oder Rosa, das sind die Städte der Philister, die immer wieder die jüdischen Reiche überfallen. Und hier oben seht ihr noch so ein bisschen dunkles Lila, das sind die phönizischen Handelsstädte oben an der Küste. Die sind mal mit dem und mal mit dem verbündet. Dann hier geht der Jordan entlang und jenseits des Jordans von Israel aus gesehen, da liegen einige Reiche oder Stammesgebiete. Da haben wir einmal ganz im Süden die Edomiter, dann die Ammoniter und die Moabiter. Das sind so diese Reiche, die wir von dort drüben kennen. Was vielleicht interessant ist, ist, dass dieses türkise Reich hier unten, dieses Judäa, dieses Juda, das Südreich, das hat schon von seiner Geschichte von früher war es so, als alles noch ein Reich war, da war der König David, der war hier und hier waren so der Städtepulk in der Mitte, die waren ganz reich. Und die haben militärisch alles unter ihrer Kontrolle gehabt. Der König David hat alles kontrolliert. Salomo hat es dann geschafft, durch geschickte Heiraten verschiedener Königstöchter hier noch alle mit reinzuholen. Aber was immer so war, war, dass alles in 12 Bereiche aufgeteilt war. Die mussten für das Königshaus und alle, die hier gewohnt haben, schön bezahlen. Aber die hier haben nie bezahlt, ins ganze Jahr lang nicht. Alle anderen mussten mal einen Monat lang zahlen. Könnt ihr euch vorstellen, was auf 100-200 Jahre an Reichtum zusammengekommen ist, wenn man nichts abgeben musste? Im Hinterkopf kann man das haben für diese Reichsteilung, die später kam, diese ärmeren Stämme im Norden. Das hatte auch eine gewisse soziale Bedeutung, dass man mal von diesen reichen Schnöseln da in der Mitte mal wegkam und sein eigenes Ding gemacht hat. Besser ist es nicht geworden. Also es war eine schlimme Sache, dass das Reich geteilt wurde, es zum Bruderkrieg kam, das ging ja dann viele Könige lang, wir lesen das, manche haben Gott gedient, andere haben ihm überhaupt nicht gedient und genau das Gegenteil getan, die Götzen der umliegenden Völker hineingeholt ins Volk Und was wir dann sehen, bevor heute unser Text kommt, ist zwei Herrschergenerationen vorher, dass es einen starken König hier oben im Norden gibt. Und das ist Jerobeam II., benannt nach dem ersten König des Nordreichs. Und der war sehr stark, der letzte starke König im Norden. Und der hat es nochmal geschafft, dieses Nordreich, wie wir es hier sehen, auszudehnen. Er hat es geschafft bis an die Küste, bis über den Jordan. Und oben hat er es sogar geschafft, den Syrern einmal Damaskus wegzunehmen. So weit hoch ist er gekommen. Also Damaskus ist hier irgendwo hier oben. Im Süden war es ähnlich. Da war es Usia von Juda und der hat es auch geschafft, nochmal hier richtig in das Südland, den Negev und die Wüste hier, die Edomiter nochmal zu unterwerfen, da richtig viel erobern, einen Zugang zum Mittelmeer zu schaffen. Da war wirklich eigentlich nochmal eine kleine Blütezeit gekommen. Und zwei Herrscher später tritt eine neue Großmacht auf den Plan. Wir sehen die immer in grün, das sind die Assyrer. Die haben nicht nur gegen die Syrer, die Aramäer, gekämpft, sondern auch gegen alle anderen Völker. Und da haben sich nun zwei Könige zusammengetan, nämlich einmal Ahas von Juda, den kennt ihr vom letzten Mal, dieser gottlose König. Entschuldigung, der nicht, der ist ja unten im türkisen Ahas von Juda. Sondern es war Rezin von Aram, dem roten Bereich, und es war Pekach von Israel. Pekach im blauen und Rezin im roten Bereich. Und die beiden haben gedacht, Mensch, wir haben beide so eine kleine Armee. Und ihr wisst noch, blau, die waren ja ein bisschen ärmer, die hatten nicht das große Heer und hatten vorher gerade noch wieder einen Krieg erlebt, dass der Ahab von dem Jehu umgebracht wurde und so und ein neues Königshaus kam. Und jetzt hatten die eine kleine Armee zusammengestellt und haben gedacht, jetzt kommen die Assyrer, wir haben ein Problem. Wir könnten doch unser Brudervolk doch mal fragen, ob wir nicht abwechslungsweise mal nicht kämpfen, sondern uns mal verbünden. Da haben sie das Königreich Juda gefragt, wollt ihr uns nicht helfen? Die hatten eine richtig gute Armee. Aber der Ahas von Juda hat sich gedacht, eigentlich kein Interesse und hat abgelehnt. Das haben die ihm sehr übel genommen und in der Folge haben sich die Aramäer und die Israeliten im Norden verbündet. Eine riesige Streitmacht ist losgezogen, hat die Heidenvölker jenseits des Jordans noch mit aufgehetzt, mitgenommen und ist aus dem Süden nach oben gestoßen, um Jerusalem anzugreifen und das ganze jüdische Königreich zu zerstören. Eine zweite Streitmacht ist quer durch Israel gezogen, war auch nicht das Beste für sie, aber sie haben sich zusammengeschlossen. Man sieht das hier ganz klein, da wo Samaria ist, das ist die Hauptstadt dieses Königreichs geworden damals, eine Bergfestung. Die sind zusammen von Norden nach Jerusalem gezogen. Und da Ahas übrigens so gottlos war, hat Gott ihn noch anderweitig bestraft und die Philister haben auch noch immer mehr Land eingenommen. So sah das dann aus. Judäa hat seinen Zugang zum Mittelmeer verloren. Es war überall geschwächt. Und was wirklich schlimm war, dass das ganze Land eigentlich verwüstet wurde. Das sieht zwar groß aus, aber das ganze untere ist nur Wüstenland. Da wird man nichts finden. Es war wirklich nur noch dieses kleine reiche Nest in der Mitte und da war alles verwüstet, außer Jerusalem. Und das ist die Situation, wo Ahas, dieser gottlose König, sich gesagt hat, was mache ich denn? Der Jesaja sagt, Gott wird mich retten, aber er hat gesagt, naja, ich schicke lieber das Tempelgold mal nach Assyrien, vielleicht helfen die mir ja. Assyrer, freundlich wie sie sind, haben gesagt, naja, wir sind sehr hilfsbereit, wenn ihr uns so viel Gold schickt. Wir kommen mal mit ein paar Soldaten vorbei. So sah das dann aus. Die haben alles platt gemacht. Alles, was nördlich von Judäa war. Sie haben auch mal gedacht, greifen wir gleich noch das andere Großreich Ägypten auch noch an. Vielleicht können wir da gleich unsere Stellung sichern. So sah das aus. Geendet hat das dann damit, dass alles so in Provinzen aufgeteilt wurde. Und ihr seht da, es gibt noch ein bisschen blau, nur noch die Berge Ephraims, da wo das Stammesgebiet Ephraim war, wo Samaria liegt, da gab es noch ein winziges, unabhängiges Reich, was aber auch letztendlich unter Vorherrschaft stand, Tribut zahlen musste, aber die waren noch nicht völlig abgesetzt. So endete das Ganze dann für Israel. Und alle Königreiche, die jetzt hier noch zu sehen sind, das waren wie so Pufferstaaten gegenüber Ägypten, aber die waren alle schon tributpflichtig gegen Assyrien. Also, wenn das die Mafia war, waren das alles die Betriebe, die Schutzgeld bezahlt haben. Also, so ist mal die geschichtliche Lage, damit ihr mal wisst, wer da wo ist und wie es da so steht. Ja. Am Anfang unseres Textes jetzt, es geht in Kapitel 9, Vers 7 los, da geht es um dieses blaue Fleckchen Erde, um Israel, das Nordreich, das am Anfang noch groß ist und dann ziemlich zusammenschmilzt. Ja, wir machen jetzt erst einmal einen langen Ausflug in den Keller dieser Welt, wo es wirklich dunkel ist ohne Gott, und am Ende werden wir noch etwas Licht sehen. Wir werden Israel sehen, Assyrien, eine kleine Erkenntnis zwischendurch, die größer ist, als man meint, und dann noch einen Blick auf Juda werfen. Hier haben wir jetzt Israel, den blauen Fleck Erde auf unserer Karte, ab 9 Vers 7 bis 10 Vers 4. Und wir sehen vier Dinge, die jetzt hier gerichtet werden. Wir werden immer den Abschnitt dazu lesen. Der Hochmut des Volkes, die Gottlosigkeit, die Mitleidlosigkeit und die Unterdrückung. Das erste ist der Hochmut, Kapitel 9, Vers 7 bis 11. Ein Wort sendet der Herr gegen Jakob, und in Israel fällt es nieder. Und das ganze Volk erkennt es, Ephraim und die Bewohner von Samaria, die in Hochmut und mit überheblichen Herzen sagen, die Ziegelsteine sind gefallen, aber mit Quadern bauen wir auf. Die Sykomoren sind abgehauen, aber wir setzen Zedern an ihre Stelle. Doch der Herr wird die Gegner, nämlich Rezin, König von Aram, über es erhöhen und seine Feinde aufstacheln. Aram von Osten und die Philister von Westen, die werden Israel fressen mit vollem Maul. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Wir begegnen Gott als einem zornigen Herrscher, der einen guten Plan hatte und hier jetzt seine Hand ausstreckt und sagt: Schickt die Vollzugsbeamten, schickt ein Gericht. Aber er macht nicht einmal so, sondern der Arm bleibt ausgestreckt, denn es wird noch mehr folgen. Es ist immer noch mehr Gericht in diesem Text. Gott streckt seine Hand auf, um zu richten, um ein Gericht zu schicken. Gott reißt ein, was die Menschen aufbauen in ihrem Stolz und in ihrer Überheblichkeit. Und die Menschen sagen: Oh ja, wenn du uns die kleinen Steine wegnimmst, da holen wir jetzt mal die großen Steine raus und dann bauen wir das nochmal neu. So sind die Menschen in ihrem Hochmut hier. Gerade das Volk Israel, die haben so oft Gebiete verloren und immer wieder haben sie sich gesagt, naja, das bauen wir wieder auf, wir kriegen das wieder hin. Und am besten ohne Gott, der hat uns bis jetzt ja nicht geholfen. Gott ist darüber wirklich nicht irgendwie fröhlich oder gut zu sprechen oder sagt Schwamm drüber. Er ist wirklich zornig. Der Zorn Gottes trifft dieses Reich ein paar Jahre später. Es wird ausgelöscht von der Karte. Es wäre jetzt schön, wenn man einfach nur darüber diese geschichtlichen Sachen sprechen könnte. Aber wir müssen ja schon überlegen, was das für uns heißt heute. Ich meine, die Reiche kommen und gehen, aber wir leben ja auch gerade in einem Land, was sich als Global Player versteht. Als ein Land, das international von Bedeutung ist, dass die Welt in die richtige Richtung bewegt, die Menschheit vorwärts bringt. Aber ich würde doch sagen, dass Gott bei uns auch so einiges abgerissen hat. Wenn wir mal überlegen, wie wir mit dem Volk Israel umgegangen sind in der Vergangenheit, wie wir die Juden versucht haben umzubringen, ihnen die Schuld an allem zu geben. War schon vor dem Zweiten Weltkrieg die Richtung, dann haben wir es auf die Spitze getrieben und Gott hat unser Land zerstört, aufgeteilt. Und wisst ihr was? Wir holen einfach wieder einen neuen Stein raus und jetzt machen wir es schlauer. Ich meine, die meisten von euch sind länger aus der Schule als ich. Als ich in der Oberstufe war, habe ich unser Geschichtsbuch gelesen und wisst ihr was? Da steht nicht so viel anderes drin, es ist nur geschickter verpackt. Also wir Deutsche, wir können die Juden bis heute nicht leiden. Der heutige Gymnasialstoff für Oberstufe haut dir pausenlos um die Ohren als Schüler. Die Juden haben da eigentlich auch kein Recht auf das Land und wenn, dann muss das mindestens eine Zwei-Staaten-Lösung sein und die armen Palästinenser. Und wenn du unsere Nachrichten anschaust, dann wirst du genau das Gleiche feststellen. Du wirst ständig hören von irgendeinem palästinensischen 13-Jährigen, der gerade wieder mal angeschossen wurde. Aber von den Juden, die bei Bombenanschlägen getötet werden, da hörst du nichts. So sieht es in unserem Land aus. Wir werden irgendwie nur schlauer, oder meinen schlauer zu werden und besser aufzubauen, aber wir sind kein bisschen besser geworden. Ein hochmütiges Volk. Und vielleicht erweckt Gott deswegen immer wieder alte Feinde, hier diese Aramäer, immer wieder die Philister seit Jahrhunderten, alte und neue Feinde, die aufkommen, um ihnen zu zeigen, das ist nicht der richtige Weg. Wenn wir Probleme haben mit anderen Völkern in dieser Welt, egal vom Osten, von Westen, könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, weil wir die Kraft, die wir neu gewonnen haben, uns zuschreiben, wir haben das Wirtschaftswunder gemacht und wir haben alles aufgebaut, oder sagen wir mal, die Leute, die vor mir gelebt haben. Und was machen wir damit? Wir machen wieder nur gottlosen Mist damit. Und Gottlosigkeit ist ja auch schon der nächste Punkt. Gottlosigkeit, Kapitel 9, Vers 12 bis 16. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt, und den Herrn der Heerscharen suchen sie nicht. Da haut der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab, Palmzweig und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene, er ist der Kopf, und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. Denn die Führer dieses Volkes werden zu Verführern und die von ihnen Geführten zu Verwirrten. Darum wird sich der Herr über dessen junge Männer nicht freuen und über seine Waisen und Witwen wird er sich nicht erbarmen. Denn sie alle sind Gottlose und Übeltäter und jeder Mund redet Torheit. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Das ist nicht das letzte Gericht. Der erste Vers sagt es wieder klar und deutlich, das Volk kehrt nicht um zu Gott, es ist wirklich gottlos. Es bleibt in der Gottesferne. Und jetzt übt Gott Gericht über die politischen und die religiösen Führer des Volkes. Wir sehen das später in der Geschichte. Die Politik der Assyrer ist nämlich genau das, die gesamte Elite ins Exil zu schicken und nur das gemeine Volk dazulassen und fremde Eliten aus anderen Teilen des Reiches genau dorthin zu schicken, samt ihren Soldaten. So wurden dort wirklich die Führer des Volkes ausgetauscht oder, wie es hier steht, abgehauen vom Volk. Ja, wisst ihr, wenn ich in der Arbeit manchmal mit so Kollegen von mir rede, wo ich mir schnell einig bin, ist so bei den religiösen Führern, dass die katholische Kirche es versaut hat, dass selbst wenn es in manchen Stellen vielleicht auch mal gute Dinge gibt, so viel schiefgelaufen ist, dass vielleicht sogar gerade wegen ihnen viele Leute nicht glauben und dass da was gemacht werden müsste. Vor kurzem, ich glaube vorletzte Woche, habe ich auf YouTube ein Video gesehen von Peter Hane, wie er bei der Bild aufgetreten ist. Dabei ist jetzt in der Rente und er führt es so schön aus. Ich fand es ja erst toll, bis ich nochmal nachgedacht habe, aber er hat mal ausgeführt, dass der Fachbegriff Idiot ja einfach bedeutet, vom Griechischen und Lateinischen, dass jemand unerfahren und ungelehrt ist. Und so bezeichnet er unsere politische Führung heute in Deutschland als Idioten. Weil er hat das verschieden ausgeführt. Unser Wirtschaftsminister ist ja bekannterweise Kinderbuchautor. Und mancher von ihnen hat sein Studium vielleicht nicht mal beendet oder nie gearbeitet. Die führen unser Volk, entscheiden, woher wir Gas beziehen, woher nicht. Und wisst ihr, wenn ich den Text lese, da würde ich mich jetzt freuen, da kommt Gericht und die sind schuld, aber der Text sagt was anderes. Der Text sagt gewissermaßen, das Volk hat genau bekommen, was es verdient. Es geht nicht darum, dass ich über meine Regierung schimpfen kann hier, sondern es geht darum, was hier steht. Vers 16 ist nämlich wirklich eine Sache. Gott hat schon immer sein Wesen darin offenbart bei seinem Volk, dass er der ist, der sich über Witwen und Waisen erbarmt. Das ist das, was er immer verlangt. Und hier kommt es dazu, dass er das nicht mehr tut. Wenn Gott das mal nicht mehr tut, dann muss es sehr schlimm sein. Und dann sagt er den Grund, Vers 16b. Denn sie sind alle Gottlose und Übeltäter und jeder Mund redet Torheit. Ja, das Deutschland, wir kommen uns ja doch gern vorbildlich vor in dieser Welt. Wisst ihr, die, die Afrikaner, die hauen sich alle die Rübe ein und die Südamerikaner mit ihren Drogen und die Russen, lauter Oligarchen und Chinesen und weißt du was ich, weißt du, wir haben überall eine schöne Meinung, aber ich glaube, wir sind noch das beste Volk auf der Welt. Ja, ich könnte dir ein paar kleine Sachen aufzählen, vielleicht, um zu sagen, dass wir doch ganz gottlos sind. Ich beschreibe vielleicht nicht die Gottlosigkeit, sondern die Ursachen der die Auswüchse der Gottlosigkeit. Aber wenn wir mal nur auf den kleinen Menschen schauen, die Menschen, die hier das Volk sind, vielleicht versüßen wir uns lieber den Tag mit Sticheleien als mit erbaulichen Liedern. Oder wir haben so viel Fernsehen gesehen, dass zum Beten und Singen oder einfach zum Reden mit meinem Partner keine Zeit war. Vielleicht kompensiere ich meine negativen Emotionen mehr mit Steckereien und Süßigkeiten als mit Gebet. Wenn uns das jetzt vielleicht noch nicht von der Schlechtigkeit unseres Volkes überzeugt, hätte ich noch mehr Sachen. Rico, ich weiß nicht, war gestern der Marsch fürs Leben oder letzten Samstag?
Gestern habe ich
nicht. Ich war vor einigen Jahren mal in Berlin dabei. Das ist ein stiller Gedenkmarsch für all das getötete, ungeborene Leben in Deutschland. Also es sieht so aus, dass wir in Deutschland mehr als jedes achte Kind umbringen, bevor es geboren wird. Genau, also von 750.000 Geburten bringen wir 100.000 um. Ja, was soll man sagen, das ist nur eine Sache. Ich habe noch weiter geguckt. Also, ich sage die Sachen alle nur ungern jetzt, aber es ist so, dass der Stolz in den Menschen sich so lange wehrt, um zu verstehen, dass wir wirklich nicht gut sind. Und das geht uns als Volk nicht anders. Deutschland ist Weltmeister in Sachen Internetpornografie. Wenn man das misst, haben wir 12,4% des weltweiten Datenverkehrs mit Pornografie ist in Deutschland. Und es gibt fast 200 Länder auf der Welt. Wir haben mehr als 10%. 40% der deutschen Kinder konsumieren bereits ab einem Durchschnittsalter von 11 Jahren. Harte Pornografie mit 12,7 Jahren das erste Mal. Ich meine, USA ist jetzt ein anderes Land, aber es ist uns ähnlich vom Kulturkreis. Bei den Ehescheidungen ist das der Hauptgrund in 25% der Fällen und in 75% der Fällen ist es ein Mitgrund für die Scheidung. Womit wir bei der nächsten schlimmen Zahl sind, in Deutschland werden 350.000 Ehen im Jahr geschlossen und 150.000 geschieden, das sind mehr als 40%. Und mich wundert es nicht, wenn wir so ein einsames Volk sind, dass ein Deutscher im Schnitt 5 halbe Bier in der Woche trinkt, einen halben Liter Wein und 10 kurze. Das ist der Durchschnitt. Wenn du nichts trinkst, dann weißt du, dass ein anderer doppelt so viel trinkt. 10 halbe Bier, einen Liter Wein und 20 kurze. Vielleicht noch eine Sache hier. Wenn irgendwo auf der Welt Menschen aufeinander schießen, dann ist es wahrscheinlich mindestens 70% der Fälle so, dass es deutsche Technik ist. Also wir sind echte Weltmeister. Also wir können uns da durchaus einreihen. Es ist nicht so, dass wir dem auskämen. Wenn wir das mal spitz auf den Punkt bringen möchte, müssen wir sagen, dass wir eine kindermordende, pornoverseuchte, alkoholsaufende, waffenverkaufende Nation sind. So sieht das aus. Das sagen die Zahlen. Also viel gottloser kann man nicht mehr sein. Aber wisst ihr was? Schau mal auf die Chinesen und auf die Russen und die ganzen Afrikaner. Wir sollten bei uns selber mal anfangen. Mich wundert es nicht, dass so viele Familien kaputt sind, dass in jeder Schulklasse mindestens 1 bis 2 Kinder sitzen, die Missbrauch in ihrer Biografie haben, dass sich so viele Menschen umbringen, dass so viel kaputt geht und dass wir dann solche Politiker haben, wie wir haben. das ist nur eine kleine Sache im Vergleich zu dem, was alles darunter versteckt ist. Ein gottloses Volk bekommt die gottlose Regierung, die es verdient. Und wisst ihr was, aus diesen ganzen Gründen stimmt mir jeder in der Arbeit zu, wenn ich so rede und sage, also unser System ist doch nicht mehr zu retten, das haben wir an die Wand gefahren. Also entweder kommt Jesus wieder und macht alles neu auf dieser Erde, aber so grundlegend, wie das saniert gehört, das können wir gar nicht schaffen. Ich glaube, wenn ihr so mit euren Kollegen redet, da wird euch auch jeder zustimmen. Bei all dem Gericht, heißt es hier, Vers 16, wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Da ist noch nicht mal Schluss. Kapitel 9, Vers 17 bis 20, die Mitleidlosigkeit in dem Ganzen. Denn die Gottlosigkeit brennt wie Feuer, Dornen und Disteln verzehrt sie und zündet in den Dickichten des Waldes, dass sie emporwirbeln als hoch aufsteigender Rauch. Durch den Grimm des Herrn der Heerscharen ist das Land verbrannt und das Volk ist wie ein Fraß des Feuers geworden. Keiner hat Mitleid mit dem anderen. Und man verschlingt zur Rechten und hungert und man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch seines Nächsten. Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse, diese miteinander zusammen aber fallen über Juda her. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Ich meine, die Dinge sind alle schlimm genug, aber noch viel schlimmer ist, dass man die alle tut, ohne mit der Wimper zu zucken. Weder schamesrot werden, noch mit der Wimper zucken, noch an Gott zu denken, dem das wirklich nicht gefällt. Die Einstellung, die hier beschrieben wird, ich meine, einerseits ist uns das Geschichtliche klar, wenn wir das vorhin gesehen haben, Ephraim und Manasse, die Schwierigkeiten in diesem blauen Gebiet, die Nordreich, was sich gegenseitig immer wieder bekämpft hat und wie es dann später im Bruderkrieg mit einem heidnischen Volk über das Südreich herfällt. Allein das ist schon schlimm. Aber bei uns ist es genauso. Ich denke, zu dem Punkt werde ich jetzt nicht so viel sagen. Mitleidlosigkeit ist uns klar. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn es hart auf hart kommt, geht es erstmal um mich. Da opfere ich meinen Bruder. Vielleicht kommt es bei uns selten hart auf hart. Es geht dabei sogar eher um unseren Luxus. Und da, nur weil ich noch was genießen möchte, helfe ich dem anderen nicht oder so. Das ist noch viel geringer. Aber wir kennen die Einstellung. Vielleicht sollte man nur noch ein Zitat hinzufügen. Das war ein Philosoph so im Dreißigjährigen Krieg. Da sagen sie im Rallye-Unterricht, der wäre immer so negativ gewesen. Ich glaube aber, er hatte recht. Er sagte, Homo homini lupus est. Ein Mensch ist des anderen Menschen sein Wolf. Einer frisst den anderen. Man könnte meinen, der Mensch würde endlich lernen, aber es kommt noch besser. Kapitel 10, die ersten vier Verse. Die Unterdrückung. Wehe denen, die Ordnungen des Unheils anordnen und den Schreibern, die Mühsal schreiben, um die Geringen von ihrem Rechtsanspruch zu verdrängen und den Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Weisen plündern. Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter Erschlagenen fallen. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Wir müssen sagen, hier enden die Worte über das Volk Israel an dieser Stelle, aber der Zorn und das Gericht Gottes bleiben hier immer noch. Das hört trotzdem nicht auf. Ich meine, ich habe gerne den gnädigen und barmherzigen Gott, weil er in der Bibel beschrieben wird. Aber der zornige Gott ist eine Tatsache, die kann man hier nicht wegleugnen. Gott hat sich's gut ausgedacht, hat uns eine Schöpfung anvertraut. Wir haben auf ganzer Linie versagt. Wir haben unsere Beziehung zu Gott, haben wir zerstört. Und die zu unseren Nächsten offenbart sich immer mehr, wie kaputt diese Beziehungen auch sind. Mein ein Beispiel, Du musst es einfach jetzt wohlwollend aufnehmen, weil ich wusste es nicht besser zu sagen und mit Darmgrippe im Körper und so wusste ich nicht, wie ich es besser formulieren soll, aber ich sage es jetzt so, wie ich es mir gedacht habe und du machst das Richtige draus, aber ich stelle mir das so vor, dass der Bayer hier in Niederbayern am gedeckten Tisch sitzt, vor ihm der fette Braten, zufrieden lächelt er und sagt, danke Gott, dass wir noch in einem Land leben dürfen, wo es uns so gut geht. Dann nimmt er sich noch sein Medikament gegen die Magensäure, weil er immer so fett ist, dass er immer sauer aufstoßen muss. Das kippt er sich hinter und dann fängt er an zu essen. Vielleicht einfach mal, um den Blick etwas auszuweiten. Ich finde Dankbarkeit nicht schlecht, aber wenn man mal weiterdenkt, gerade weil es um Unterdrückung geht. Ich meine, das wissen vielleicht manche von euch nicht. Ich habe es in der Ausbildung gelernt, in der Krankenpflege. Jedes Medikament, was wir hier nehmen, hat den deutschen Standard zu erfüllen, wann es verordnet werden darf. Sonst darf es der Arzt nicht anordnen. Und zu diesem Standard gehört, dass es an Menschen versucht wurde. Du kannst hier nichts nehmen, was nicht sicher wirkt. Nur hier ist sich jeder zu gut dafür. Da geht man in die armen Länder, wo die Leute Geld brauchen und verzweifelt sind. Die schlucken unsere Tabletten in der Testphase. Die T-Shirts, die wir dann da abhängen, die dann möglichst bequem sind und weit, um alles zu verstecken, die haben Aufdruck fast, es steht dann drauf, Made in Taiwan, aber in Wirklichkeit steht da von glücklichen Kindern. Und das Fleisch, was da auf dem Tisch steht, ist in meisten Fällen auch aus einer unterdrückenden Tierhaltung. Also mit der Unterdrückung muss ich sagen, das kann ich bei mir auch finden hier in unserem Land. Also ich muss sagen, egal wie ich es drehe und wende, am Anfang war das zwar ein schöner geschichtlicher Überblick, aber am Ende sind wir ja selber mitten in der Geschichte. Stolz steht uns wirklich nicht gut. Also wir Christen, wir brauchen einfach den Mut zu Gottes Werten. Und Gottes Wert ist auch, dass er zornig ist über diese Dinge und dass er sie nicht sehen kann und dass er sie von der Erde ausrotten will. So zornig ist Gott, dass er sie loswerden will und vernichten will. Und so steht es uns Christen wahrscheinlich gut, über diese Dinge auch zu urteilen. Uns nicht über die anderen zu stellen, aber zu sagen, wir sind ein Land, wir sind genauso gottlos wie die damals. Und wir haben nichts Gutes verdient. Vielleicht, wenn du denkst, es ist schwer für das Richtige einzustehen, Karl Barth, so ein Theologe des letzten Jahrhunderts, war der festen Überzeugung, dass die Christen das Korrektiv im Normativen sind. Das Korrektiv im Normativen. Heute wird immer gesagt, das Normale ist ja so, wie alle sind. Das ist normal, das ist gut. Aber der Christ ist das Korrektiv. Der muss sagen, wie es eigentlich gedacht war. Ja, ich habe das mal im nächsten Punkt so überschrieben, wieder die stolzen Heiden und warum die Christen unter ihnen nicht ausgenommen sind. Es geht nämlich jetzt an das nächste Volk, nicht mehr das Volk Israel, sondern jetzt ist dieses im weiter Ferne am Anfang und was dann immer näher rückt, gemeint nämlich Assyrien, was wir in grün gesehen hatten. Und hier folgen jetzt einige Verse, wie Gott beschreibt, wie er sich dieses Volk ausgesucht hat, um gerade das Gericht über Israel zu bringen, weil die so gottlos waren. Und wie dieses Volk Assyrien aber genauso stolz ist und sagt, das habe ich alles selber gemacht. Ich habe die ganzen Könige überrannt, ich habe alle Götzenbilder eingerissen. Wer kann uns widerstehen? Vielleicht lesen wir hier auszugsweise mal drei Verse. Das wäre nämlich der ganze Abschnitt, wäre von Vers 5 bis Vers 19. Und wir lesen einfach mal Vers 12 bis 14. Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Erinnert mich an unser Wirtschaftswunder, wir haben es gemacht. Und ich beseitige die Grenzen der Völker und plündere ihre Schätze und stoße die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht wie ein Nest und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der mit dem Flügel schlug oder den Schnabel aufriss und piepste. So sieht er sich selbst. der König von Assyrien. Wenn wir diesen Abschnitt im Ganzen lesen würden, dann würden wir sehen, dass Gott hier auch Gericht üben wird. Dass er sagt, am Ende stehen da nur noch so viele Könige von diesem ganzen Reich, ein kleiner Junge könnte die aufschreiben. Und was aber interessant ist im Vergleich zu vorher, beim Volk Gottes waren es 4 Punkte. Hochmut, Gottlosigkeit, Mitleidlosigkeit und Unterdrückung, die das Gericht hervorrufen. Bei einem gottlosen heidnischen Volk hat Gott sogar die letzten beiden Sachen weggelassen. Er sagt, nur wegen deinem Hochmut und deiner Gottlosigkeit. Mitleid und Erbarmen ist das, was besonders vom Volk Gottes erwartet wurde, weil die Gott kennen. Das können wir hier mal einfach festhalten. Ich möchte gar nicht zu viel zu dem Punkt jetzt sagen, aber das möchte ich festhalten, dass vom Volk Gottes mehr erwartet wird als von den Heiden. Hier steckt viel weniger drin als im Abschnitt vorher, weil vom Volk Gottes einfach mehr erwartet wird. Von uns wird erwartet, dass wir sagen, Schluss jetzt, wir können nicht so über unseren Kollegen tratschen, jetzt ist mal gut. Oder wir sollten die sein, die für Barmherzigkeit bekannt sind. Ich meine, das ist genau das Problem, dass von Leuten, die sich Christen nennen, mehr erwartet wird. Wisst ihr was? Ganz Europa wird von der Welt als christlich gesehen. Und wisst ihr, wer die Welt kaputt gemacht hat in den letzten 300 Jahren? Die sind mit den Schiffen überall hingefahren und haben alles abgeholzt oder umgebracht, je nachdem. Ich fand das sehr interessant. Hab letztens eine Doku geguckt, das war sehr interessant und sehr schön, über Kanada. Und es ist heute bekannt, dass die gesamte Westküste Kanadas, die ist ja ziemlich groß, aus künstlichen Muschelbänken besteht. Damals haben die Urbevölkerung dort, hat die angelegt, um so Muscheln zu ernten. Ziemlich großes Gebiet. Die Bisons haben so den Weg vorgegeben, wann da gedüngt wird, wann das alles fruchtbar ist. Riesige Wälder aus anderen Bäumen, die heute gar nicht mehr dort stehen. Heute steht da nur noch Ahorn, der wuchs dort früher gar nicht. Wir kennen alle den Ahornsirup. Die wuchsen da früher quasi gar nicht, weil da andere Bäume wuchsen. Die Indianer haben dort gelebt, einmal im Jahr haben sie alles niedergebrannt, damit die starken Bäume überleben, die Bisons schön durch können und danach wieder alles gut wächst. Kaum waren die Europäer da, haben wir ihnen unseren Alkohol verkauft, haben die immer weiter zurückgedrängt. Heute erntet dort keiner mehr Muscheln. Heute wird dort industriell Ahornsirup hergestellt oder abgefertigt. Aber wisst ihr was, wir haben der Welt ja so viel zu geben, wir Europäer. Das ist, habe ich gemerkt, in unserem Denken so drin. Irgendwie sind wir stolz. Wir denken, wir wissen es besser. Wir sind die Kultur. Und die anderen haben nicht so viel Kultur. Es steckt immer so drin. Das ist das, was ja die Welt der Mission, der christlichen Mission oft vorwillt, weil sie das natürlich vermischen. Es gibt, denke ich, die christliche Mission heute weiß das sehr genau. Wir kommen nur hin, um das Evangelium zu bringen und nicht, um unsere Kultur dorthin zu bringen. Aber das ist das, was das christliche Europa gemacht hat. Afrika haben wir die Grenzen auf dem Reißbrett gezogen und heute wundern wir uns, warum die sich alle gegenseitig umbringen wollen. Ja, vielleicht, weil wir die verkehrten Stämme auseinandergerissen oder zusammengesteckt haben in Länder. Ja, selbst wenn wir das wissen in unserem Europa, er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Wir sind doch die Aufgeklärten, wir sind doch die Vernünftigen. Das denken wir Europäer doch. Von uns Christen unter diesen Heiden wird mehr erwartet. Wir sollen das verstehen, wir sollen anders denken. Den anderen höher achten als uns selbst hat auch was mit den Menschen woanders auf der Welt zu tun. Ja, diesem Volk Assyrien wird jetzt hier verheißen, was kommen soll. Vers 15, rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut, oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Natürlich nicht. Als schwänge ein Stock den, der ihn hochhebt, als ob ein Stab den hochhebe, der kein Holz ist. Darum wird der Herr der Herrscharen, Schwindsucht senden unter seine Fetten, und unter seiner Herrlichkeit wird ein Brand auflodern wie ein Feuerbrand. Und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme. Die wird seine Dornen und seine Disteln in Brand setzen und verzehren an einem Tag. Und man wird die Herrlichkeit seines Waldes und seiner Fruchtgartens von der Seele bis zum Fleisch vernichten. Und es wird sein, wie wenn ein Kranker dahin sieht. Dann wird das Rest der Bäume seines Waldes zu zählen sein. Ein Junge könnte sie aufschreiben. Ja, dieses stolze Königreich von Assyrien hat viele Bäume eingepflanzt, viele neue Eliten installiert, viele Könige, auf die es stolz war. Weiter vorne in dem Text würden die alle aufgezählt, die in der Gegend sind. Gott hat sie alle ausgerissen, dahingesiecht wie ein Kranker, zerrieben zwischen dem Großreich Babylon und dem Großreich Ägypten, ist das Königreich von Assyrien in der Weltgeschichte versunken. Ein Junge könnte es aufschreiben. Aber er sagt nicht, dass es an den Weltreichen läge, sondern an dem Heiligen Israels. Vers 17 steht es: Sein Heiliger wird zur Flamme. Und das erinnert mich doch stark an diese schöne Beschreibung vom Herrn Jesus in der Offenbarung. Das ist der eine, dem wir alle begegnen müssen, dem auch jeder Führer eines Volkes begegnen wird, Offenbarung 1, Abvers 13. Und inmitten der Leuchter sah ich einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Dieser Blick richtet und durchdringt alles. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist der Heilige Israels, dem die Völker gegenübertreten, dem wir eines Tages gegenübertreten. Und dieser Heilige wird jetzt hier sehr wichtig, wenn wir die folgenden Verse hier sehen. Wenn man mal ab Vers 20 liest, in Jesaja 10, Vers 20. Und an jenem Tag wird es geschehen. Jetzt gehen wir übrigens wieder zu Israel zurück, weg von den Assyrern, gehen wir zu Israel zurück, dem blauen Bereich. Da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, und wir erinnern uns, wie groß dieses Reich war, wie es sogar Damaskus erobert hat, wenn es wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Rest davon wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, einherflutend mit Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Herr der Herrscharen, vollzieht fest beschlossene Vernichtung inmitten der ganzen Erde. Gott wird hier der Herr der Herrscharen genannt. Ein extra Zusatz. Er ist der Anführer der himmlischen Armeen. Er ist der, der die wahre Gerechtigkeit bringen wird. Er ist der, der wirklich überwinden kann, der wahrhaft siegreich ist. Aber zudem flüchtet sich sein Volk nicht. Und hier wird es aber verheißen, eines Tages, und wenn es nur der Rest ist, der hier übrig bleibt, der wird umkehren zu dem starken Gott. Und er ist der starke Gott. Das erinnert uns doch an letztes Mal, Kapitel 9. Ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der starke Gott, der kommt hervor, der ist wichtig. Der Heilige Israels ist der starke Gott. Angesichts einer dunklen, gottlosen Welt, eines gottlosen Vaterlands, hochmütiger Gegner, steht einer fest. Und das ist der starke Gott. Der steht hier am Ende dieses Gerichts. In dem ganzen Gericht. Der seine Hand ausstreckt und sagt, jetzt kommt das Gericht. Und es geht immer noch weiter, das Gericht. Das ist der starke Gott ist. Der ist stark genug, um zu richten, die Völker zu richten. Die Moslems und die Atheisten, die verachten uns ja gerne. Religion ist doch was für Schwache. Und da dieser Jesus ist so schwach und alles. Ja, wisst ihr was? Dass wir schwach sind, das wissen wir. Aber wir brauchen den starken Gott, weil ohne ihn haben wir gar nichts. Der starke Gott. Ich glaube, auch die Bezeichnung der Löwe Judas ist nicht von ungefähr, weil man damit Stärke verbindet. Und dieses Reich, was wir da vorhin gesehen haben, umgeben von Feinden, das hat einen starken Gott, der es beschützt. Zwischen all den Weltreichen, die über Jahrtausende gekommen und gegangen sind, ist dieses Volk immer noch da. Und da sehen wir hier am Ende, wird der Blick auch auf Juda gerichtet, auf das Südreich, was wir gesehen hatten. Und hier wird ihm etwas verheißen. Wir lesen hier diesen Abschnitt von Vers 24 bis 34. Darum, so spricht der Herr der Heerscharen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt, in der Art Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kurze Weide, dann wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn richtet sich auf ihre Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie bei der Niederlage Midians am Felsen Oreb, und seinen Stab über das Meer, und er wird ihn erheben in der Art Ägyptens. Und an jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter, und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen, und vernichtet wird das Joch von seinem Hals. Jetzt kommt eine kurze Beschreibung des Feldzugs der Assyrer, der später gekommen ist, als sie gegen Jerusalem gezogen sind. Er kommt auf Aja zu, zieht durch Migron, in Michmas lässt er seinen Tross. Sie ziehen durch die Schlucht, Geba sei unser Nachtquartier. Rama bebt, Gebea Sauls flieht. Schreie gellend, Tochter Galims, horche auf, Laisha, elendes Anatot. Madmela eilt davon, die Bewohner von Gebim bringen sich in Sicherheit. Noch heute macht er Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Siehe der Herr der Heerscharen, haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die Hochgewachsenen werden gefällt und die Emporragenden werden niedersinken und er schlägt das Dickicht des Waldes mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Wir sehen hier den ausgestreckten Arm Gottes. Wir haben schon mehrere Richter gesehen, wie er den Arm ausstreckt und Gerichte sendet, wie er Führer richtet, wie er das Volk richtet. Hier sehen wir jetzt noch einen anderen Arm, der sich erhebt. Und das ist der Arm des Königs von Assur. Er macht einen riesigen Feldzug und am Ziel reckt er die Faust gegen Jerusalem und droht. Das war zwei Könige nach dem König, den wir bis jetzt hatten, nach Ahas. Juda wurde erst viel später angegriffen. Interessante Sache, Kapitel 10, Vers 14, hat sich dieser König bei Ahas, dieser Tiglath-Pileser der Dritte, als Vogelliebhaber geoutet. Habt ihr das gesehen? Wie er es beschrieben hat, ich habe die ganzen Nester geplündert und das keiner hat gepiepst und keiner hat sich aufgeplustert. Zwei Herrscher später wird es auch mit einem Zitat von Sanherib, dem Nachfolger seines Nachfolgers, in die Annalen der Geschichte eingehen, das nicht aus der Bibel, sondern aus den Geschichtsschreibungen von damals, die uns erhalten sind, nämlich, was den König Hiskia angeht, ihn schloss ich ein wie einen Vogel im Käfig. Er hat es schön beschönigt, ich habe es nicht geschafft, Jerusalem einzunehmen. War nur alle drumherum, aber den habe ich nicht geschafft. Da konnte ich nur die Faust recken, aber zu mehr hat es nicht gereicht. Gott hat sein Volk beschützt, er ist der starke Gott. So steht er hier am Ende da. Während die Herrscher dieser Welt ihre Faust recken, streckt Gott wirklich seinen Arm aus und das Gericht folgt. Auf dieser Erde kommen und gehen die Reiche, aber der Heilige Israels bleibt und seine Hand ist ausgestreckt über die Dinge, über die er zornig ist. Und die bleibt ausgestreckt bis zum letzten Gericht. Vielleicht hast du es gemerkt hier, steht da was am Rabenfels, am Roten Meer? Das klingt hier an. Es gibt so Geschichten, da wurde die Faust schon hochgereckt, aber vom Volk Gottes und daraufhin hat der starke Gott eingegriffen. Am Rabenfels, als sie Midian angriffen, 300 Mann gegen das Heer der Midianiter. Sie haben die Widderhörner geblasen, die Tonkrüge zerhauen und haben mit der Hand die Fackeln gehalten. Die Midianiter haben sich alle gegenseitig umgebracht, so verwirrt waren sie in dieser Nacht. Die haben nur die Fackel hochgehalten. Und wie war es am Roten Meer? Mose streckt den Arm aus mit dem Stab Gottes. Das Meer fällt zusammen und die gesamten ägyptischen Streitmächte versinken im Meer. Wenn der starke Gott eingreift, wenn da die Hand erhoben wird, dann offenbart er seine Stärke. Er ist der starke Gott. Und wir sehen seine Holzarbeiten. Ich meine, ich bin jedes Mal froh, wenn Johannes da ist, wenn ich Holzarbeit zu Hause habe, weil er einfach mehr Muskeln hat. Aber ich glaube, für diese Holzarbeiten reicht es auch bei ihm dann nicht, weil das ist Gottes Holzarbeit. Er fällt die Reichen und die Mächtigen. Er schlägt das Dickicht des Waldes mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Gott ist der, der mit den Königen umgeht, wie es ihm gefällt, wie es nach seinem Ratschluss richtig und gut ist für diese Welt. Und am Ende steht hier dieser starke Gott. Und wenn ich Stärke messen würde, was ist Stärke? Wie viel ich heben kann, wie viel ich tragen kann? Wenn ich denke, Gott, der trägt jeden. Wie viel ich bewegen könnte und anschieben. Gott ist der, der alles Gute in Gang gebracht hat und bringt. Stärke könnte sein, wie viel Druck ich standhalte. Gott hat so viel ausgehalten und er ist nie eingeknickt. Stärke kann sein, was man alles tragen kann. Gott trägt uns und alles, was wir tragen. Es könnte heißen, wie viele ich unterwerfen könnte. Gott ist der, der am Ende jeden unterwerfen wird. Kraft kann sein, wie impulsiv ich meine Kraft entwickeln kann. Gott ist der, der eine Auferstehung und eine Schöpfung aus dem Nichts initiiert hat. Da ist echte Kraft. Es kann sein, wie ausdauernd eine Kraft wirkt oder wie wirksam sie eingesetzt wird. Wenn einer wirksam seine Kraft einsetzt, dann Gott. Und wenn einer ausdauernd beweist, dass er tragen kann und heben kann, bewegen kann, dann er. Es gibt dieses Kinderlied, an der Hand eines Starken zu gehen, das ist schön, das macht stark. An der Hand eines Starken zu gehen, das gibt Mut und Sicherheit. Mir fällt es vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste vor kurzem im Chor sagen, dass ich bei einem Lied nicht mitsingen kann. Das war doch etwas zu derb. Es war ziemlich schwer erstmal. War dann doch aufgeregter, als ich dachte. Aber dann denke ich an andere Leute, wie einen Luther vor einem Reichstag oder, ich hoffe, der Name ist richtig, Johann, aber ich dachte, es war Menno Simon, von dem du mir erzählt hast vor kurzem. Der hatte unter der Folter sogar seine Zunge verloren, aber aus dem Scheiterhaufen heraus reckte er noch die zwei Finger hoch, die bedeuteten, es ist auszuhalten. Ich weiß nicht, wie die Leute dort standhaft geblieben sind, aber ich habe diese Ahnung, dass es der starke Gott ist. Das ist hier am Ende. Gott hat schon immer die Träger der Verheißungen gerettet. Über die Geschichte hinweg, damals die Könige in Juda, weil sie die Könige Davids waren, seine Linie, die er verheißen hat, dass sie dort regiert, und auch seine Kinder bis heute. Und auch in der Zukunft, wenn die Nationen nach Israel rennen, um es zu vernichten, wird Jesus der sein, der eines Tages sichtbar wiederkommt und dem Geschehen ein Ende macht. Am Ende heißt er der starke Gott. Beten wir noch. Vater im Himmel, wir haben gesungen, ohne Weg, ohne Licht und ohne Hilfe waren wir. Und so war das. Und es war nicht schön. Wir sind froh, dass wir zu dir heimkehren durften, zum Hüter unserer Seelen und dass wir dich nennen dürfen, der starke Gott. Wir sehen über die Geschichte, die Reiche kommen und gehen, die Gottlosigkeit, die Mitleidlosigkeit, die Unterdrückung, die Schlechtigkeit unserer ganzen Menschheit nimmt überhand und du bist der eine, der trägt in Geduld, der auch richtet mit Ausdauer, mit Stärke, mit Härte. Du bist ein Gott, der zu fürchten ist, wenn wir daran denken, dass wir dir begegnen werden, dich sehen werden, wenn die Völker dir begegnen müssen, als dem einen mit dem Blick einer Feuerflamme. Du bist ein starker Gott. Wir danken dir, dass du zu fürchten bist, dass du die Stärke hast zu richten. und dass du auch die Stärke hast, zu beschützen und dass wir deine Hand nehmen dürfen und nicht allein in der Dunkelheit sind, sondern mit dir gehen dürfen zum Licht. Amen. Ich würde gerne zwei Lieder zum Abschluss singen und das eine wäre die 230 und danach noch 82 und 83, die passen sehr gut dazu.